Unsere Freunde in aller Welt seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden auf unerschütterlichen Grundlagen
Und wir werden nicht hassen, bis ganz Deutschland wieder vereint ist.
Wir erleben tief bewegt, dass sich die Berliner Mauer endlich für alle unsere Landsleute öffnet.
Wahnsinnig,
und eine Begrüßung ist das. Also wir sind, also, kann man nicht beschreiben.
Als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe von Ines Godatzka im Auftrag des Landesheimatbunds Sachsen-Anhalt. Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dort, wo früher Stacheldraht und Wachtürme die Freiheit der Menschen beschnitten, verläuft heute das grüne Band. Es ist Erinnerungsort und nationales Naturmonument gleichermaßen und erstreckt sich allein zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt über 343 Kilometer. Wer hier mit den Menschen ins Gespräch kommt, muss auch 4 Jahrzehnte nach dem Ende der DDR nicht lange suchen, bis er auf Spuren der Teilung stößt. Die Journalistin Ines Godatzka hat die DDR als Kind und Jugendliche noch erlebt. Seit vielen Jahren befasst sie sich mit der deutschen Teilung. Sie hat ja auch mein Leben in der DDR geprägt, sagt sie. Die persönliche Nähe zum Thema sieht sie als Vorteil. So bekommt sie einen leichteren Zugang zu den Menschen. Für diesen Podcast hat sie mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Ost und West gesprochen, über deren Leben an und mit dieser früheren Grenze. Und über eine Grenze, die oft bis heute nachwirkt. Bei ihren Recherchen ist Ines Godatzka in vielen ehemaligen Grenzgemeinden unterwegs gewesen. Erste Ergebnisse sind zu einem Buch geworden, das 2023 erschienen ist. Im Lauf der Zeit entstand zwischen der Autorin und ihren Gesprächspartnern eine emotionale Verbindung, die zu offenen und sehr authentischen Schilderungen beitrug. Und zu der Idee, mit dem so entstandenen, umfangreichen Tonmaterial diese Podcast-Reihe zu starten. In dieser Folge Ursula Meckel, die den Berliner Mauerbau als Kind bei ihrer Oma im Westteil der Stadt erlebte. Als 16-Jährige flog sie wegen eines politischen Aufsatzes von der Spezialschule für Mathematik in Ost-Berlin. Einen Schutzraum vor staatlicher Gängelung fand sie in der Kirche. Später bot sie als Pastorin in Thale denjenigen Zuflucht, die entrechtet und kriminalisiert wurden.
Also das war nicht Ihre Kirche, aber eine der beiden.
Ja, aber wir haben wirklich ganz viel zu, wir haben auch einen Kanzeltausch gemacht. Also wer von uns Gottesdienst hatte, hat beide Gottesdienste gehalten.
Also es ist eine von zwei evangelischen Kirchen in Thale.
Ja, ja. Mhm. Und jetzt ist es auch eine Kirchengemeinde, also mit zwei Kirchen.
Ja.
Und wir haben hier Möglichkeiten, ihr habt sowas wie eine Ausstellung zu machen, zum Beispiel wegen der Wehrkunde. Mhm. Und bei Volker, da haben wir die Felder mit Plakaten gefüllt.
Da oben?
Ja, an der Orgelempore, sodass man da jetzt auch nicht einfach ran konnte und die abreißen oder so.
Und was stand dann da drauf?
Die Gemeinden trauern um den Konfirmanden sowieso. Geboren am, verstorben, er ist aus dem Leben gegangen.
Und wie lange durfte das dann hängen bleiben?
Ja, sie wollten es eigentlich sofort, das was abmachen, aber wir haben es hängen lassen.
Aber das haben Sie schon auch aus einer intrinsischen Motivation heraus gemacht, also einfach um was zu tun, oder?
Wir wollen uns nicht durch Schweigen mitschuldig machen.
Woran sich Ursula Meckel nicht mitschuldig machen wollte, dazu später mehr. Die Pastorin aus Thale spielte eine wichtige Rolle im Herbst 1989, als sich die DDR auch im Harz ihrem Ende neigte. Geboren wurde Ursula Meckel in Berlin, nur 4 Wochen vor der Staatsgründung der DDR am 7. Oktober 1949.
Ich bin geboren am 2. September 1949 in Berlin. Als ich 1 Jahr alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und meine Mutter ist von West-Berlin nach Ost-Berlin gezogen. Sie war ja dann mit mir alleinerziehend. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung von ihr. Sie hat dann in Ost-Berlin ihr Abitur machen können. Da gab es eine sogenannte Arbeiter- und Bauernfakultät, ABF, wo das eben kostenlos war. Und sie hat anschließend Medizin studiert. Das hätte sie in West-Berlin als eher mittellose Frau nicht gekonnt. Und ich war als Kleinkind viel bei den Großeltern in West-Berlin, eigentlich bis fast zu meinem 4. Lebensjahr. Das war dann 1953, da gab es ja den Aufstand in der DDR und die Grenze wurde kurzzeitig geschlossen, nicht so extrem wie dann 1961. Aber danach hat sich meine Mutter eben nicht mehr getraut, mich so viel in West-Berlin zu lassen. Aber als ich größer wurde, dann in die Schule kam, bin ich zumindest in den Ferien immer in West-Berlin bei den Großeltern gewesen oder später bei der Großmutter. Der Großvater war inzwischen verstorben.
An den Tag des Mauerbaus hat Ursula Meckel ganz private Erinnerungen.
Am 13. August 1961 war ich also knapp 12 Jahre alt. Es war ein Sonntag. Ich war also bei der Oma, die hat gekocht. Und wir haben auf meine Mutter gewartet.
Wo wohnte die Oma genau?
Die Oma wohnte in West-Berlin in Kreuzberg. Mhm. Da konnte ich als Kind für 10 Pfennig mit der U-Bahn hinfahren, einmal umsteigen.
Wo haben Sie im Osten gelebt? In welchem Stadt?
In Prenzlauer Berg.
Okay.
Ja. Also das war überhaupt kein Problem, auch dahin zu kommen. Es war ja auch eine Stadt. Ich weiß gar nicht mehr, war man vielleicht eine halbe Stunde unterwegs oder so.
Also es war Alltag und Normalität für Sie als Kind?
Jo.
Ja.
Ich habe die Oma ja gerne besucht und wie gesagt, in Ferien bin ich fast durchgängig dann bei ihr gewesen. Da waren auch noch andere Verwandte, Cousinen, Cousins, und die hatten einen Garten und das hatten wir in Ost-Berlin nicht. Also deshalb bin ich da immer gerne gewesen. Und an diesen Sonntag kann ich mich eben ganz deutlich erinnern, auch an Details, die eigentlich völlig unwesentlich sind, aber meine Oma war also sauer, dass meine Mutter nicht kam, hat geschimpft, die kommt wieder zu spät und sie hat ja gekocht, die Kartoffeln waren gar, was machst du denn? Also heute hast du eine Mikrowelle, machst die Dinger wieder warm, das gab es ja damals alles noch nicht. Und ich weiß noch, also die Kartoffeln, die waren gar, wurden abgegossen, dann dick in ganz viele Zeitungen gewickelt und dann dieses ganze Paket ins Federbett gesteckt. Und tatsächlich hält sich das da eine Weile, können Sie gerne ausprobieren, wenn die Mikrowelle mal kaputt ist. Ja, und dann klingelte die Nachbarin bei uns an der Tür und fragte, haben Sie schon mal Nachrichten gehört? Hatten wir nicht. Ja, und haben wir dann. Und dann wussten wir, die Mutti kam nicht zu spät, sondern sie konnte nicht mehr kommen. Und das eben für sehr, sehr lange Zeit. Wie lange das dauern würde, hat ja damals noch keiner geahnt. Ich entsinne mich an Reaktionen, das lässt der Ami nicht zu, das hält höchstens ein paar Tage, das können die nicht durchziehen. Es war ja ursprünglich so, dass nur die Ostberliner nicht nach Westberlin durften, sondern die andere Richtung war noch auf. Das heißt, meine Oma ist dann nach Ostberlin zu ihrer Tochter gefahren, ohne mich. Und da haben die beiden Frauen dann wahrscheinlich die entsprechenden Verabredungen getroffen. Ich bin noch ein paar Tage in West-Berlin geblieben, vielleicht sogar bis zum Schulanfang, das weiß ich nicht mehr. Und dann hat meine Oma mich zu einem bestimmten Grenzübergang gebracht, weiß ich auch nicht mehr was. Jedenfalls standen Uniformierte auf der Straße, auf der anderen Seite war meine Mutter und heulte, auf der noch Westseite stand meine Oma und heulte. Und ich durfte dann, knapp 12-jährig, da durchlaufen.
Alleine?
Alleine. Mhm. Ich hatte ja noch nicht mal einen Ausweis oder was. Mhm. Den gab es ja auch erst mit 14. Mhm. Aber das ging eben. Ja. Aber die beiden Frauen waren eben getrennt voneinander und wussten auch nicht, wann sehen wir uns wieder.
Mhm. Hätte ihre Oma über den Grenzübergang auch mitgehen können?
Das weiß ich nicht mehr, ob nicht das mehr da noch möglich, ja, war. Dann irgendwann war die Grenze ja in beide Richtungen geschlossen.
Ja.
Das waren nur ein paar Tage am Anfang, dass sie die West-Berliner rausgelassen haben.
Okay.
Und auch wieder zurück.
Können Sie sich erinnern, ob das als Kind bei Ihnen irgendwas ausgelöst hat?
Ja, klar. Mhm. Also eine Unsicherheit und ein völliges Unverständnis. Was passiert hier? Warum überhaupt? Und natürlich, ich kann die Oma nicht mehr sehen. Ich darf da nicht mehr hinfahren. Ich habe keinen Kontakt mehr zu einer Tante, die ich sehr geliebt habe, und einer Cousine und einem Cousin. Ja, wir konnten uns dann noch schreiben. Aber es war so, dass ein Brief von Ost nach West und umgekehrt 3 Wochen unterwegs war.
Obwohl es mit der Straßenbahn nur 10 Minuten gedauert hätte.
Ja, oder zu Fuß hätte man hingehen können. Ja. Was ganz spannend war, war, im September begann ja die Schule wieder. Und die Lehrer mussten uns erklären, was da passiert ist. Mhm. Und wie ich sag, Berlin, ich denke mal, also 90% hatten Verwandte in West-Berlin.
Ja.
Das war eine Stadt.
Also es hat alle Familien mehr oder weniger betroffen.
Ich denke schon, dass das so gut wie, also in Bayern sicher nicht, aber in Berlin natürlich. Mhm. Und ich weiß es noch wie heute, dass dann zwischen, sage ich, der arme Klassenlehrer uns erklären musste. Also wir mussten den antifaschistischen Schutzwall bauen. So hieß das Ding. Man durfte ja auch nicht Mauer sagen, sondern antifaschistischer Schutzwall, weil die Westler uns überfallen wollten. Aha. Ja, und dann saß ich da mit meinen inzwischen 12 Jahren. Gesagt, so, die Westler wollen uns überfallen. Meine Oma, Tante Frieda, meine Cousine. Nee, nee, das glaube ich einfach nicht. Und so ist es natürlich anderen Kindern da auch gegangen. Und ich vermute mal, die Lehrer haben es ja selber nicht geglaubt.
Aber haben Sie in der Schule nachgefragt? Oder war das so ein Moment, wo Sie das erste Mal stutzig geworden sind, dass irgendwie in der DDR was läuft?
Also das war das zweite Mal, dass ich stutzig geworden bin. Aber es war schon extrem natürlich, weil die lügen uns hier einfach an. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr, das will ich auch nicht glauben. Und ich will auch nicht hoffen, dass das lange dauert. Wir haben ja am Anfang wirklich gedacht, der Ami oder die Westmächte oder vielleicht sogar die Russen, wer auch immer, wird sagen, das könnt ihr nicht machen. Aber sie konnten es eben machen. Und ja, es war ja, wenn man das im Nachhinein sieht, war das auch für die DDR vermutlich notwendig. Es sind Leute, die haben sich in der DDR kostenfrei ausbilden lassen, die haben irgendwas studiert, Medizin, was auch immer, es sind teure Studien und sind dann in den Westen gegangen. Also das war für die DDR schon auch schlimm, das konnten die sich auf Dauer nicht leisten. Es war aber menschlich eine Katastrophe, also
ja, und auch in Bezug auf die persönliche Freiheit der Menschen natürlich eine Katastrophe. Ja,
ja, und dass meine Mutter eben Jahre später nicht mal zur Beerdigung ihrer eigenen Mutter fahren durfte, das ist ja einfach alles unmenschlich. Aber ich habe gesagt, es war mein zweites Misstrauen gegenüber dem DDR-Staat.
Was war das erste?
Ich wollte unbedingt zu den jungen Pionieren, weil die hatten so ein schönes blaues Halstuch. Und blau ist bis heute meine Lieblingsfarbe und das Halstuch fand ich schön, das wollte ich also auch haben. Und meine Mutter wollte das nicht. Sie war eher apolitisch, also sie wollte sich da in keiner Weise irgendwo engagieren, in keiner Partei. Und da sollte eben auch ihre Tochter nicht zu den jungen Pionieren. Folgerichtig erschien bei uns der Klassenlehrer zu Hause, um meine Mutter zu überzeugen, sagte, ihre Tochter ist eine gute Schülerin, da gehört sie doch auch zu den jungen Pionieren. Und meine Mutter fühlte sich sehr clever, als sie sagte, ja, ja, meine Tochter ist schon eine gute Schülerin, aber sie hat in Betragen eine 3. Das weiß man heute gar nicht mehr. Zu DDR-Zeiten gab es sogenannte Kopfnoten, Fleiß, Mitarbeit, Betragen,
Ordnung, glaube ich.
Ordnung war auch noch dabei, genau, ja. Jedenfalls hatte ich im Betragen eine 3 und das war auch berechtigt. Dem war der Lehrer nicht gewachsen, da konnte er nicht widersprechen, weil meine Mutter sagte, 3 im Betragen geht gar nicht für einen jungen Pionier. Jung Pionier hat eine Vorbildfunktion und so. Jo, und dann kam ja irgendwann das nächste Zeugnis. Und da hatte ich zum ersten und übrigens auch zum einzigen Mal in Betragen eine 1. Das heißt für mich, ich durfte zu den jungen Pionieren, das fand ich toll, aber mir war klar, es stimmt nicht. Ich hatte mein Verhalten ja nicht verändert. Und ich war immer lebhaft, ich war immer auch ein bisschen vorlaut, gesagt, die haben hier Das stimmt einfach nicht. Es ist nicht richtig, es ist falsch. Und ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, 9 oder 10. Da hast du auch schon ein Gefühl dafür, wenn du sagst, hier ist was unehrlich. Also könnte mich auch nicht freuen über die 1, weil ich ja wusste, die stimmt nicht.
Ja.
Ja, und ansonsten ist es so, dass wir uns, kann ich jetzt nur von mir sagen, als Berlinerin, einfach daran gewöhnt haben, dass die Grenze zu war. Das war eben zu.
Ja, man hat es dann irgendwann auch akzeptiert?
Was heißt akzeptiert? Es ist so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann hier nicht raus. Und je älter ich wurde, wurden natürlich die Probleme auch massiver. Ich bin dann auf eine Mathematik-Spezialschule gekommen. Da waren die 25 Besten aus ganz Berlin, wurde gesagt, Heinrich-Herz-Oberschule, Berlin-Adlershof. Und wir wurden sogar von Zeitungen interviewt. Und ihr seid die Elite und ja, mit 13, 14, das hörst du gerne. Also ich sag mal, heute, wenn wir bei Regen auf der Straße unterwegs waren, ist uns das Regenwasser in die Nase gelaufen. So waren wir von uns überzeugt, dass wir die Besten sind. Ich erinnere mich an eine ältere Deutschlehrerin, die sagte, ihr seid doch noch gar nichts. Ihr habt eine besondere Begabung, dafür könnt ihr dankbar sein. Aber das ist noch erstmal kein Verdienst. Ja, und in dieser Klasse war es natürlich auch üblich, Aufsätze zu schreiben.
Das Thema eines solchen Hausaufsatzes lautete, das ist Sozialismus. Eine Aufgabe, deren Bearbeitung weitreichende Folgen für die damals 16-jährige Ursula Meckel haben sollte.
Und dann hat mich der Deutschlehrer angesprochen, na, hast du dann deinen Aufsatz schon geschrieben? Und ich habe gesagt, nee, ich darf ja doch nicht schreiben, was ich denke. Dann war ich 16. Und in unsere Klasse ging der Sohn von Robert Havemann. Robert Havemann war ein sogenannter Dissident, also lebte auch, glaube ich, in seinem Haus.
Im Hausarrest, ne?
Mit einem Hausarrest oder so, ja. Und sein Sohn war also bei uns in der Klasse. Und auch noch der Sohn von einem Staatssekretär für Bildung, Giesmann. Also das waren schon auch bekannte Namen.
Aber auch dann sehr gegensätzlich.
Sehr ja. gegensätzlich. Ich glaube, die Jungs haben sich gut verstanden. Es muss ja nicht jeder Jugendliche so denken wie die Eltern. Also das kennt man in dem Alter ohnehin nicht. Und der Deutschlehrer hat dann also gesagt, du kannst schreiben, was du denkst. Ich werde deinen Aufsatz keinem zeigen. Und ich bin sicher, der hat das auch so gemeint. Ja, und dann habe ich mich mit meinen 16 Jahren hingesetzt und geschrieben, was ich dachte. Und was denkt man mit 16? Die Welt ist schwarz-weiß. Dazwischen gibt es gar nichts. Das darf man auch mit 16. Und ein guter Pädagoge kann damit umgehen.
Was haben Sie denn unter anderem geschrieben?
Also ich habe unter anderem geschrieben, das weiß ich noch, ist ja ewig her, in der Zeitung stand, Zehntausende jubelten am 1. Mai dem wem auch immer zu und marschierten da durch die Stadt. Nee, wir sind da hingelatscht, weil wir mussten. Es gab eine Anwesenheitskontrolle. Dann haben wir uns gemeldet an der Stelle, wo wir uns melden sollten und sind mit der nächsten S-Bahn wieder abgehauen. Oder ich habe als Beispiel gebracht, es gab so eine Aktivistenbewegung. Also die Leute in den Betrieben, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sollten ihre Normen selbstständig erhöhen. Also sie würden mehr schaffen wollen in weniger Zeit und das würden sie alle ganz toll finden und gerne machen. Nein, natürlich nicht. Natürlich haben sie das nicht gerne gemacht, sondern waren da unter Druck gesetzt. Und da waren die Arbeiter, die ich kannte, also auch aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter, die fanden das zum Kotzen. So eine Beispiele habe ich gebracht.
Ja.
Was mich grämt ist, also der Lehrer hat dann sich nicht an sein Wort gehalten. Ich vermute, ich war ja mit dem Frank Havemann und auch mit dem Günter Giesmann befreundet. Wir konnten gut miteinander. Da musste er damit rechnen, dass ich denen meinen Aufsatz gezeigt hatte. Ich glaube, es war auch so. Und dass die dann unbedarft, gar nicht um mir zu schaden, das zu Hause erzählen oder so. Deshalb hat der Lehrer das dann also dem Klassenlehrer, den ich nicht leiden konnte und er mich auch nicht, und auch dem Direktor gemeldet. Und dann wurde ich kurz nachdem ich den Aufsatz abgegeben habe, zitiert. Da saß der Direktor, da saß der mir unsympathische Klassenlehrer und zwei mir unbekannte Herren, die sich auch nicht vorstellten. Und ich stand dann da als 16-jährige Schülerin, die saßen an dem Tisch, ich stand vor ihnen.
Die unbekannten Herren müssen vermutlich...
Das war Stasi.
Ja, also die haben sich nie vorgestellt.
Und die haben dann gefragt, haben Sie diesen Aufsatz geschrieben? Ja. Haben Sie den alleine geschrieben oder mit Hilfe Ihres Pfarrers? Nein. Wieso darauf gekommen? Nicht, natürlich nicht. Habe ich auch wirklich nicht alleine. Ja, dann sind Sie mit sofortiger Wirkung von der Schule entlassen. Damit habe ich nicht gerechnet. Also das war eigentlich außerhalb meines Vorstellungsvermögens, ja, dass du wegen sowas aus der Schule fliegst.
Und damit hätte sich für Sie ja auch der komplette Alltag, Ihr gesamtes Leben geändert.
Komplett. Und dann, wie geht's denn jetzt weiter? Stehst du erstmal? Also erstmal musste ich das meiner Mutter erzählen, die dafür gar kein Verständnis hatte. Die, halt doch die Klappe, du musst nicht alles sagen, was du denkst. Das waren wir ja auch gewohnt, nicht? Wir haben in Ostberlin, wir haben natürlich Westfernsehen gesehen. Ich glaube sogar ausschließlich. Das durftest du nicht in der Schule erzählen, so sind wir aufgewachsen. Das darfst du zu Hause sagen und das darfst du in der Schule sagen.
Es gab immer den zweiten Diskurs, einen öffentlichen und einen privaten.
Genau, ja. Und das, so bin ich groß geworden, das war so. Mhm. Und ich habe mich eben nicht dran gehalten. Meine Mutter wurde dann auch in die Schule zitiert und hat gesagt, sie möchte diesen Aufsatz sehen, den ihre Tochter da geschrieben hat. Nein, der sei so schlimm, den könnte man überhaupt gar keinem zeigen.
Im Sommer welches Jahres?
Ich bin 66 in die Berufsausbildung gegangen. Ich bin aus der Schule geflogen. Was mache ich denn jetzt? Und dann wusste ich, es gibt die Möglichkeit, an der Abendschule Abitur zu machen. Ich habe einen Bruder, der ist 2,5 Jahre älter als ich, der lebte aber beim Vater. Der hat das gemacht mit diesem Abendabitur. Und das fand ich doof. Also von Montag bis Freitag jeden Abend in die Abendschule zu gehen, da hatte ich Besseres vor. Ja. Ja, und ich hatte eben die Möglichkeit zu sagen, gut, du kannst eine Berufsausbildung mit Abitur machen. Aber da ich ja nur Berlinerin war, hatte ich das Glück, dass ich dann wirklich bei der S-Bahn gelandet bin.
Bei der Berliner S-Bahn.
Bei der Berliner S-Bahn, ja. Und ich muss sagen, das hat mich auch fasziniert. Die hatten ein tolles Sicherheitssystem, damals schon. Zum Beispiel, wenn ein S-Bahn-Fahrer ein rotes Signal überfahren hätte, wäre der Zug automatisch gebremst worden. Das hast du, glaube ich, noch nicht mal heute auf allen Strecken. Was ich spannend fand, war, ich war das einzige Mädchen. Hm. Das habe ich auch genossen. Und ich war ja meinen Mitschülern in einigem weit voraus. Also ich hatte in Mathe den Stoff schon komplett intus, den die da frisch gelernt haben. Ich hatte 3 Jahre Englisch, die haben angefangen. Also ich kann sagen, ich habe da einen Lenz geschoben.
Und Sie haben das auch mental ganz gut verkraftet, weil es war ja de facto trotz allem, dass Sie auch noch Abitur mit einem mit einer Berufsausbildung machen konnten. Es war ja, wenn man so will, ich sag's mal, ein Häkchen, ein Abstieg.
Es war ein sozialer Abstieg, ganz einfach. Und ich weiß auch, ich habe tatsächlich den Kontakt zur Schule und zu den Mitschülern komplett abgebrochen.
Warum?
Weiß ich nicht, weil peinlich oder wie auch immer. Das wollte ich nicht mehr. Ich gehörte ja auch nicht mehr da. War ich noch Elite. Und auf einmal war ich da so ein Fuzzi bei der S-Bahn. So, das passte nicht zusammen.
Hat Sie das in irgendeiner Form nicht doch auch geschmerzt, plötzlich da so rausgeworfen worden zu
Mit
sein?
Mit Sicherheit, ja. Ich habe dann, es gab ja noch eine parallele Geschichte dazu, weil ich eben in der Pubertät war. Ich stamme aus einem unkirchlichen Elternhaus. Ich habe erzählt, meine Mutter hat Medizin studiert. Sie hat mit dem Studium angefangen, als ich in die Schule kam. Das war also auch schwer für sie. Sie war schon 28, hatte ein Kind und sie hatte geplant, für das Examenssemester, also für das letzte halbe Jahr des Studiums, sollte ich wieder zur Oma nach West-Berlin, damit sie da freie Hand hat zum Lernen. Es war 1961. Damit hatte sich das erledigt mit der Oma. Dann hatte sie wohl erwogen, ob sie mich in ein Kinderheim gibt für das halbe Jahr oder so. Sie hatte eine Kommilitonin, die stammte aus Klein-Schierstedt bei Aschersleben. Mhm. Ein richtiges Nest, keine Ahnung, wie wenig Einwohner, also ein kleines Dorf. Und diese Kommilitonin stammte aus einer Familie mit, ich glaube, wir waren 8 Kinder. Und die hat dann gesagt, gib doch deine Tochter nicht in ein Heim bei uns auf dem Bauernhof, ob wir da 11 Leute sind oder 12 Leute, das ist mir auch wurscht. Also wurde beschlossen, ich komme von also zwischen Weihnachten und Neujahr bis zum Sommerferien nach Klein-Schierstedt.
Mit Schulwechsel und allem.
Mit Schulwechsel und allem. Das musst du ja dann entsprechend in der Zeit machen. Mhm. Und ich sehe uns noch, also irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr da ankommen, Koffer in der Hand. Erstmal so ein großer Bauernhof hatte ich ja noch nie gesehen. Großer Misthaufen in der Mitte. Die hatten Schweine, die hatten Kühe, einen Hund, Katzen natürlich. Also das fand ich erstmal alles irrsinnig faszinierend. Gänse, Hühner nicht zu vergessen. Und sie hatten innerhalb der Familie eine Oma. Eine kleine, zarte Frau, die hatte da irgendwie alles in der Hand und im Griff. Also die sorgte für die Mahlzeiten. Und die sagte also zur Begrüßung zu meiner Mutter, na, und sie geht doch auch zur Christenlehre. Und meine Mutter sagte, ja. Und ich dachte, was, wo gehst du hin? Also keine Ahnung, was das überhaupt war.
Sie hatten bis dahin noch keine Berührungspunkte.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Meine Oma hatte mir mal erzählt, es gibt da im Himmel einen lieben Gott. Dann habe ich meine Mutter gefragt, was da dran sei. Und die hat gesagt, nee, es ist Quatsch. Und damit war das für mich erledigt. Ja, nun musste ich dann da mit zur nicht zur Christenlehre, sondern zum Vorkonfirmandenunterricht hieß das.
Das heißt, Sie sind mit den Kindern des Hauses einfach mitgegangen?
Mit einer Tochter, die war ein Jahr älter als ich. Und da gab es eine Pastorin, war übrigens noch relativ selten zu der Zeit. Und gab es auch nur in der Landeskirche, das wusste ich aber alles nicht. Und die Frau hat mich fasziniert. So ihre ganze Art, aber auch was sie gesagt hat. An eins kann ich mich besonders erinnern. Also Menschen machen immer wieder Fehler, die werden immer wieder schuldig, aber man kann immer wieder neu anfangen. Also es gibt sowas wie Vergebung. Das fand ich ein ganz wichtiges Stichwort. Ich bin dann nicht nur zu diesem Unterricht gegangen, ich bin da jeden Sonntag in Gottesdienst.
Freiwillig.
Völlig freiwillig, das wollte keiner. Hat mich keiner angeleitet, wegen dieser Pastoren. Und als ich dann im Sommer nach Berlin zurückkam, habe ich also meiner Mutter erklärt, ich gehe jetzt auch hier zum Konfirmandenunterricht, ich will mich konfirmieren lassen, das war ihr egal, ja, dann mach doch. Und dann war ich in einer Gemeinde in Berlin, da gab es am Anfang sogar 5 verschiedene Pastoren. Und einer von denen hatte einen Sohn in meinem Alter, der in West-Berlin zur Schule gegangen war. Das haben manche Pfarrer gemacht, die haben im Osten gelebt und gearbeitet, die wollten aber nicht, dass ihre Kinder in die DDR-Schule gingen. So. Der musste dann natürlich wechseln, 61 war, also ich bin ja in meine alte Klasse zurückgekommen. Und da war der dann und ist von unserem Klassenlehrer richtig fies behandelt worden. Also der hatte eben kein Russisch.
Der kam aus dem Westen, hatte Englisch.
Aus dem Westen, der hatte Englisch. Und das wurde ihm ständig aufs Butterbrot geschmiert. Und ich glaube auch, in den mathematischen Fächern und so waren die in der DDR weiter. Also der hatte dadurch ziemliche Lernschwierigkeiten. Und anstatt ihm irgendwie zu helfen, ist der also da ständig runtergemacht worden. Aber dessen Vater war Pfarrer und ich gesagt, gehst du doch zu dem. Ich hätte eigentlich zum anderen gemusst. Und bei dem war es dann so, dass ich da auch wieder diese Faszination hatte. Also der hat was ausgestrahlt, was ich eben toll fand. Ich habe mich also konfirmieren lassen, bin zur jungen Gemeinde gegangen, bin zur Bibelstunde gegangen. Das war einmal in der Woche, da waren 120 Leute da in so einem Raum. Da durfte ich ihn dann sogar mal vertreten, aber ich glaube, das war später. Und dann kamen aber bei mir auch Zweifel auf am christlichen Glauben. Zu der Zeit tobte ja der Vietnamkrieg.
Also wir sind dann Anfang der 70er Jahre.
Ja, also ich war schon konfirmiert, bin 64 konfirmiert worden. Das war dann, ja, so 4 Jahre später kann gut sein.
oder Ende der 60er?
Ja, nee, oder vielleicht auch nur zwei. Also es war ziemlich zeitgleich zu meinem Rausschmiss aus der Schule.
Hm.
16.
Hm.
Und wir hatten einen Vikar, der deutlich auf Seiten der Vietnamesen stand und sagte, was die Amis da machen, das ist ein Verbrechen, das geht gar nicht. Während mein Pfarrer sagte, nein, das ist völlig richtig, was die Amis da machen. Und das fand ich auch nicht gut.
Ja.
Und dann gab es da auch zwischen diesen beiden da Konflikte, wo ich fand, der Pfarrer verhält sich unfair. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Und da gab es ein Gespräch zwischen dem Pfarrer und mir. Das waren mindestens anderthalb Stunden. Das war sehr unfreundlich, weil ich war ja immer noch 16. Ich ihm dann erklärt habe, also das mit der Kirche hat sich für mich erledigt. Also mich sehen sie ja nicht wieder. Und das mit Gott und Jesus ist eh alles Quatsch. Das war's dann mit uns. Und ich weiß, und er war auch sauer, war ja, hat ihm natürlich nicht gepasst. Und hat dann am Ende des Gesprächs gesagt, ich kann dich jetzt nicht halten. Aber wenn du wiederkommst, werden wir uns freuen.
Hm.
Und da habe ich gedacht, da kannst du lange warten. Also circa bis zum jüngsten Gerücht. Aber irgendwann war ein Sonnabendabend, ein Jahr später, zwei Jahre, drei Jahre, das weiß ich einfach nicht mehr, wo ich mich schlicht gelangweilt habe, weil eine Verabredung war nicht zustande gekommen, die ich getroffen hatte. Und dann, was dann am Arm, das ist doch eigentlich immer so eine Wochenschlussandacht in der Kirche. Ach, gehst du einfach mal hin, einfach so. Das habe ich dann auch gemacht und hatte Glück, dass mein Pfarrer tatsächlich diese Andacht hieß. Und ich habe mich auf meinen Stammplatz gesetzt. Das war auf der Orgelempore, so ganz dicht an der Kanzel. Und er hat mich natürlich sofort gesehen und erkannt, hat mir zugelächelt.
Hm.
Und wir haben uns dann hinterher begrüßt. Und da kam kein Wort des Vorwurfs. Wo warst du? Was hast du dir dabei gedacht? Schämst du dich nicht für das, was du gesagt hast? Sondern da war dieses Schön, dass du wieder da bist.
Das heißt, sie fühlten sich angenommen?
Fühlte mich angenommen, das fand ich toll. Und da ist, glaube ich, bei mir auch so der Entschluss entstanden. Also so wie man damals oder der Pfarrer mit mir umgegangen ist, so möchte ich auch mit Menschen umgehen.
Das heißt, dieser Ansatz des Annehmens hat sie eigentlich auch in die Arme der Kirche getrieben.
Jo.
Obwohl die Kirche innerhalb der DDR ja eigentlich etwas war, was man nicht gerne gesehen hat.
Ja, das habe ich ziemlich schnell zu spüren gekommen. Bekommen. Also ich war ja konfirmiert. Ja, Kirche war nicht gerne gesehen. Das hatte auch damit zu tun, dass wir, also viele von denen, die in der Kirche waren, waren eben auch aufmüpfig und tanzten aus der Reihe.
Mhm.
Und haben auch mal widersprochen, auch in der Schule.
Ist das, wogegen ja nicht zu sagen ist. Erst
doch,
mal.
Das hat eben die DDR-Bildung, das DDR-Bildungssystem nicht ausgehalten.
Sie haben ja die Ausbildung fertig gemacht bei der Bahn.
Ja.
Sie hätten also im Prinzip auch Mathematik studieren können oder was auch immer. Wann ist die Entscheidung gefallen, ich studiere Theologie und warum?
Also das ist, diese Entscheidung ist auf jeden Fall innerhalb dieser drei Jahre Ausbildung gefallen. Ich hatte tatsächlich, ich wollte eigentlich Mathelehrerin werden.
Ja.
Das war so. Wobei klar war, mit meiner Vergangenheit, Lehrerin, Bildungssystem, das war Geschichte.
War Ihnen selber klar, dass Sie das nicht?
Nur, das hat, ist mir auch deutlich so gesagt worden.
Okay.
Also schon bei diesem Gespräch in der Mathe-Schule da, die hatten mich, glaube ich, auch gefragt, was ich mal werden will. Und da habe Mathelehrerin, da haben die gelacht. Auf so eine fiese Art und Weise. Ja, Arschlöcher. Aber ich dachte trotzdem, du hast die Fähigkeiten, du hast die Begabung, es macht mir auch Spaß. Mathe fand ich toll. Aber innerhalb dieser drei Jahre bin ich ja ganz viel in die Gemeinde gegangen und habe dann da auch, es war schön, es gibt in der Kirche eine Tageslosung, die wird wirklich ausgelost, ein Bibelspruch. Es gibt einen Wochenspruch, der bleibt, das ist also Jahr für Jahr derselbe. Und es gibt Monatssprüche, die werden auch ausgelost. Und mein Pfarrer hatte mir 12 Monatssprüche für das laufende Jahr geschenkt. Und da war einer dabei, wo ich dachte, hä, das verstehe ich überhaupt nicht, was soll denn das? Und habe ihn also gefragt, gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Und dann hat er gesagt, hat das mir nicht erklärt, sondern hat mir was zu lesen gegeben dazu. Sagt, das kannst du hier nachlesen. Und du kommst doch immer zur Bibelstunde, das könntest du doch eigentlich in der Bibelstunde dann auch mal erzählen, was du da gelernt hast. 120 Leute. Da hatte ich also schon auch Schiss, habe natürlich jedes einzelne Wort mir aufgeschrieben. Mhm. Also angefangen von liebe Gemeinde, guten Tag und so. Ja, und dann wurde das meine regelmäßige Aufgabe, diese Monatssprüche auszulegen. Das waren 5 Minuten. 5 Minuten ist lang. Das wird auch oft unterschätzt. Aber praktisch hat mein Pfarrer mich dadurch gefördert, dass er mich gefordert hat.
Ja.
Und dann war für mich klar, Theologie ist das Einzige, was für mich in Frage kommt. Ich möchte mit Menschen arbeiten und eben auch in dieser Kirche arbeiten.
War Ihnen damals eigentlich schon klar, dass Sie sich alleine schon mit diesem Studienwunsch in gewisser Weise in Opposition zum Staat befinden?
Ja, klar. Also da gehört ja natürlich auch noch ein bisschen so ein Aufbegehren wollen dazu. Oder also in der Zeit, in der ich in der Lehre war bei der Bahn, bin ich ja 18 geworden und da war eine Wahl. Also die berühmten Volkskammerwahlen. Und Sie wissen noch, wie das war. Es gab also eine Liste mit Kandidaten und die konnte man, sollte man auch möglichst geschlossen wählen, indem man in das Wahllokal ging, den Zettel faltete, in die Wahlurne schmiss und nicht etwa in die Wahlkabine ging, die aber zur Verfügung stehen musste. Und wir damals 18-Jährigen wurden, es war eine Riesenmenge von Auszubildenden, weiß ich nicht, ob die alle von der Bahn waren oder noch andere, wo wir vorbereitet wurden auf die Wahl, wie wichtig das ist. Und wir sollten uns doch bitte alle verpflichten, frühzeitig, also möglichst bis 9 Uhr zu wählen und offen unsere Stimme für die Kandidaten der Nationalen Front abzugeben. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Ich saß in der ersten Reihe. Das heißt, ich habe nicht gesehen, was hinter mir passierte. Und der diese Fragen stellt, das war der Leiter vom Kabarett, in dem ich mitgespielt habe. Also sowas habe ich ja auch gerne gemacht. Und habe mich also, als nach Gegenstimmen gefragt wurde, gemeldet. Dem entgleisten sämtliche Gesichtszüge. Ich sage, wir haben das Recht auf eine freie und geheime Wahl. Ich möchte geheim wählen. Das ist mein Recht. Ja, damit habe ich mich natürlich auch nicht beliebt gemacht.
Hm.
Und mir drohte ja immer noch, also die an der Mathe-Schule hatten mir gesagt, wenn sie hier nochmal so einen Scheiß machen, dann droht ihnen ein Verweis. Also mir war in der Mathematikschule bei meinem Rauswurf gesagt worden, wenn sie nochmal so eine staatsfeindliche Aktion machen, dann droht ihnen ein Verweis von allen zum Abitur führenden Schulen der DDR. Mhm. Und das jetzt in dieser Situation, meldest du dich jetzt und sagst, ich will nicht ohne Wahlkabine wählen. Schmeißen sie dich dann hier auch raus? Hast du dann gar keine Chance mehr, das Abitur zu machen? Und trotzdem habe ich mich gemeldet. Und das hat was zu tun mit einem Spruch von Theodor Storm, den ich von meinem Pfarrer gelernt hatte. Der eine fragt, was kommt danach, der andere nach dem Recht. Und darin unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Das war so wirklich ein Motto von mir. Und dann mussten wir ja irgendwann mal ausfüllen, was wir machen wollen. Und da stand dann also Studienwunsch, erster Wunsch Theologie, zweiter Wunsch Theologie. Also keine Alternative. Aber ich will noch was zur Wahl sagen. Diese Wahl in der DDR wurde ja, ich sag's jetzt mal so, nahezu lächerlich ernst genommen. Also auch Wert darauf gelegt, dass da wirklich alle hingehen. Sie sind zum Teil zu den Leuten nach Hause gekommen, wenn die noch nicht wählen waren und so. Und als ich Pastorin dann schon in Thale war, wurden mein Kollege und ich vor jeder Wahl vom Bürgermeister eingeladen ins Rathaus. Die geistlichen Würdenträger der Stadt Thale. Kein Mensch in der Kirche hat so einen Begriff benutzt wie geistlicher Würdenträger, aber die haben das gemacht. Und der Bürgermeister hat uns dann erzählt, wie schön der Sozialismus ist. Und wir haben dann erzählt, was wir nicht so schön finden am Sozialismus. Und da gab es eben auch eine Begebenheit. Ein Gemeindeglied, ganz normaler, sage ich mal, einfacher Arbeiter, war nicht zur Wahl gegangen und wurde daraufhin von seinem Betriebsleiter zitiert. Deswegen.
Das heißt, er musste zum Betriebsleiter
Rechenschaft abgeben.
Okay.
Das war auch nach den DDR-Gesetzen unrechtmäßig. Das hätte nicht passieren dürfen. Man hätte dem Betriebsleiter nicht sagen dürfen, wer gewählt hat.
Weil es ja eine geheime Wahl war.
Weil es ja eigentlich eine geheime Wahl war.
Ja.
Also es war eindeutig gesetzeswidrig und er wurde eben zitiert und der Betriebsleiter hat ihm gesagt, sie waren nicht zur Wahl. Das hat Folgen für sie, für ihre Frau und für ihre Kinder.
Mhm.
Und er hat mir gesagt, ich habe keine Angst um mich, ich habe auch keine Angst um meine Frau, aber ich will meine Kinder schützen. Und daraufhin ist er zur Wahl gegangen, die nächsten Wahlen. Und ich habe dann dem Bürgermeister bei so einem Gespräch im Rathaus gesagt, und deshalb, solange wie Sie so mit Leuten umgehen, gehe ich nicht zur Wahl, denn mich können Sie nicht erpressen.
Mhm.
Und das fand ich auch gut, dass ich das konnte. Klar habe ich mich damit auch in Gefahr gebracht. Wie groß die tatsächlich war, habe ich zum Glück erst nach der Wende erfahren. Es gab also eine Geschichte, da hieß es dann, es hätten mir 10 Jahre Haft gedroht. Das hätte ich auch nicht gewollt. Ist ja auch nicht passiert. Aber dieses, ich möchte kein Knecht oder keine Magd sein, ich möchte frei sein, das hat mich eigentlich immer angetrieben. Und das war auch immer mein Versuch, Menschen, die in so eine Widersprüche geraten sind, zu ermutigen. Also nicht sie sinnlos in Gefahren zu schicken, aber auch zu sagen, es ist wichtig, dass du dir im Spiegel ins Gesicht schauen kannst.
Dazu hatten Sie ja innerhalb der Kirche womöglich sogar mehr Möglichkeiten als sagen wir mal, der gemeine Mann in der DDR.
Auf jeden Fall. Also wir hatten einen gewissen Narrenschutz. Und zu die, also 53 und so war das noch anders. Da ist man ja auch massiv gegen die Kirche vorgegangen und hat dann das aber aufgegeben. Das war in den 80er Jahren ja schon nicht mehr so. Ich bin seit 76, also offiziell seit 77, dann hier in Thale in Amt gewesen. Also ich habe schon 76 angefangen. Wir hatten eine gewisse Narrenfreiheit. Als ich hier 76 angefangen habe, hatte sich ja gerade kurz davor der Zeitzer Pfarrer Oskar Brüsewitz da öffentlich in Zeitz verbrannt. Ich kannte ihn gut und in den Zeitungen, also speziell im Neuen Deutschland, standen also übelste Dinge über ihn. Er sei geisteskrank gewesen.
Am 22. August 1976 verbrannte sich der Pfarrer Oskar Brüsewitz auf dem Marktplatz der Kleinstadt Zeitz. Zuvor war er immer wieder mit spektakulären Aktionen angeeckt. Der später aus der DDR ausgewiesene Liedermacher Wolf Biermann formulierte, die Selbstverbrennung sei eine, Zitat, Republikflucht in den Tod gewesen. Die Aktion zog weite Kreise und wurde auch in westdeutschen Medien erwähnt. Die DDR-Behörden versuchten den Vorfall indes als Tat eines Wahnsinnigen darzustellen. Trotzdem kamen am 26. August 1976 hunderte Menschen aus allen Teilen der DDR nach Rippicha zu Brüsewitz-Beerdigung. Heute gilt die Selbstverbrennung des Oskar Brüsewitz auch als Vorbote der sich immer stärker formierenden politischen Opposition in der DDR und des späteren Systemwechsels.
Sie kannten ihn ja auch als Mensch.
Ich kannte ihn als Mensch, als Kollegen und zwar ziemlich gut und ziemlich lange. Wir waren wirklich befreundet. Und dann so eine Sachen über ihn zu lesen, da habe ich dann eine meiner ersten Predigten hier gehalten. Das hatte sich so ergeben, dass ich seit dem Sommer dann da war, Sommer 76, und habe das in einer Predigt angesprochen, auf mich dagegen verwahrt, auch dass sie ihn als Schuster bezeichnet. Also der war Meister, der hatte ja auch einen handwerklichen Beruf und habe Geld gesammelt für seine Familie. Und prompt erschien die Staatssicherheit bei unserem Propst in Quedlinburg, der für so eine Sache gar nicht zuständig war. Das ist ein bisschen kompliziert bei der Kirche. Also wer im Pfarramt ist, hat einen Dienstvorgesetzten, das ist der Superintendent oder die Superintendentin. Und der Propst ist mehr ein Seelsorger. So, aber sowohl der Propst als später auch der Superintendent haben sich immer auch bei anderen Aktionen hinter mich gestellt. Wir sind froh, dass wir da so eine gute Kraft haben. Zu diesem Zeitpunkt, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, eine Pastorin zu verhaften, hätte einen Aufschrei gegeben in der Bundesrepublik. Das wollte man nicht. Hm. Also zu diesem Zeitpunkt wollte man das nicht mehr. Hm. Wenn das eine Frau am Fließband gewesen wäre, ja, die ist dann eben weg.
Hm. Kommen wir noch mal ganz kurz zu Brüsewitz. Sie haben gesagt, Sie kannten ihn also auch persönlich. Können Sie noch mal ein bisschen was zu der Person sagen und vielleicht auch dazu, was Sie wissen über die Hintergründe, warum er sich öffentlich verbrannt hat?
Also es war so, dass ich 1976 im Sommer mit meiner Halbschwester zusammen in Bulgarien war. Wir haben Urlaub gemacht am Strand und einer der Bekannten hatte irgendwie Transistorradio. Der sagte dann so nebenbei, ach übrigens, da hat sich ein Kollege von dir umgebracht. Er sagte, der hat sich vor einer Kirche verbrannt. Er hat keinen Ort genannt, er hat keinen Namen genannt. Und da habe ich gewusst, das war Oskar. Das weiß ich nicht, warum es war Oskar. Da habe ich versucht, irgendwie an Infos ranzukommen. Und tatsächlich war es dann so. Ich weiß, ich habe dann die halbe Nacht am Meer gesessen und mich einfach erinnert an Begegnungen mit ihm. Er war ein ausgesprochen optimistischer und lebensfroher Mensch. Er war ein ausgesprochen ungeduldiger Mensch. Er war sehr spontan. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass er war herzkrank, das wusste er auch. Also er wäre vermutlich sowieso nicht alt geworden. Das sind Spekulationen, aber das ist einfach so. Und er hatte eine Art, Menschen anzusprechen, also auch Kinder um sich zu scharen. Was er dann nicht konnte, war, die jetzt wirklich zu halten und zu beschäftigen. Aber er hatte eine Art, sich dafür Leute ranzuholen. Er hat gesagt, er hat einen Drei-Stufen-Plan. Der ein und es, ich weiß nicht, ob von Ihrem Alter her Sie sich erinnern können an 25 Jahre DDR.
Das war dann 1949
ist er gegründet, also muss es
74, ja.
Ja, also nee. Also da war ich ja noch im Studium, da kannte ich Brüsewitz aber schon. Und da hing also wirklich an jedem Baum hing dann Plakat 25 Jahre DDR und es ging die Witze um, wer jetzt die Absicht hat, 25 Brötchen zu kaufen, der geht zum Bäcker und sagt, geben Sie mir bitte 24 Brötchen und eins, weil ich kann die 25 nicht mehr hören. Und da hat er dann ein riesiges Plakat gemalt, 2000 Jahre unbesiegbare Kirche Jesu Christi. Das wäre hier so quer durch mein Zimmer gegangen. Und das hat er dann, dieses Plakat auf seinen Pferdewagen und ist an einem Freitagnachmittag, wo also ganz viel Verkehr ist, von Rippicher, wo er gewohnt hat, mit diesem Pferdewagen Richtung Zeitz gefahren. Ist natürlich sofort aufgefallen, irgendwelchen Leuten, die haben dann beim Superintendenten angerufen oder die Polizei hat angerufen, der Brüsewitz ist verrückt geworden, fangen sie den da wieder ein, der Sub war aber nicht da. Also hat man ihn samt seinem Pferdewagen eskortiert mit zwei Motorrädern. Das heißt, es fiel noch mehr auf. Und er ist dann in die Innenstadt gefahren und das ist ja die Durchgangsstrecke von Leipzig über Zeitz nach Gera, also eine vielbefahrene Straße. Die kommt auch an einem Marktplatz vorbei. Und dieser Marktplatz hat logischerweise also vier Straßen. Und dann ist er da immer am Kreise gefahren. Und dann hat man ihn schließlich gestoppt. Und zwar an der Durchgangsstraße, also nicht etwa an einer von den drei anderen Straßen. Das heißt, es wurde der gesamte Verkehr zum Erliegen gebracht.
Die größtmögliche Aufmerksamkeit.
Dann hat man das Pferd ausgeschirrt, dann musste man ja den Wagen da wegkriegen und das Plakat. Also das Plakat konfisziert und dort vor Ort in eine Einfahrt gestellt. Das war ein Freitagnachmittag, wie gesagt. Und am Montag gab es dann Anrufe bei der Polizei, was die Freiwillige Feuerwehr für merkwürdige Losungen hätte.
Weil das Plakat da stand.
Weil das Plakat so da stand, dass man es lesen konnte. Und das war nicht mit diesem 2000 Jahre Christi, sondern das war eine andere Sache. Die DDR hatte proklamiert, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Das ist eine völlig bekloppte Behauptung. Und er hat dann draus gemacht, ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Das stand auf dem Plakat. Ja. Und das stand nun in dieser Feuerwehreinfahrt. Und was ich bis heute gerne wissen würde, aber ja wohl nicht rauskriegen würde, war das einfach Dusseligkeit oder war das Absicht? Ein heimlicher Sympathisant, das kann ja auch alles sein. Das waren jedenfalls die Aktionen, mit denen er aufgefallen ist.
Also er war ein politischer Mensch?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und er konnte nicht predigen. Und das wusste er. Das ist für einen Pfarrer ganz ungewöhnlich, weil die meisten Pastoren davon überzeugt sind, dass gerade sie hervorragende Predigten halten. Aber er kannte eben auch seine Grenzen und er hat das dann also wirklich relativ häufig gemacht. Ich war ja noch Studentin, also ich bin ja sonntags nicht eingesetzt gewesen, dass er dann Sonnabend, frühestens Freitag, anrief und sagte, was machst denn du am Sonntag? Ich sage, ich weiß, was ich am Sonntag mache, deine Gottesdienste halten. Dann hat er mich abgeholt und das klappte auch immer gut.
Wo wohnten Sie damals schon?
In Zeitz. In Zeitz. Ich war damals verheiratet und war dann in einer schwierigen Situation, weil die Ehe dann gescheitert ist. Und in der Situation weiß ich noch, das war irgendein Tag im November, dunkelgrau, neblig, Regen. Und mir ging es mental beschissen und ich dachte, du brauchst jetzt einen Freund. Ich hatte kein Fahrzeug, rufte Oskar an. Da habe ich ihn also angerufen und habe gesagt, ich brauche dich. Hat er gesagt, ich bin in 20 Minuten da. Keine Rückfragen, nichts, gar nichts. Er war gerade aus der Badewanne gestiegen. Er hatte nasse Haare noch. Er war schwer erkältet, sein Auto kaputt. Er hat sich auf das Moped seiner Tochter gesetzt und ist gekommen. Das war Brüsewitz. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Ob ich erkältet bin oder nicht, spielt alles gar keine Rolle. Das ist völlig unwichtig. Er hat auch so Kurzbesuche gemacht in den Pfarrhäusern. Ich habe noch heute seine Stimme im Ohr, wenn er einfach zur Tür reinkam, brüllte dann durchs ganze Haus, Ursula, konnte auch Ursula nicht, und dann auch mal einen Kaffee. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann war er auch wieder weg. Aber dahinter stand dieses, wir müssen zusammenhalten. Mhm. Also auch wir Talarträger, das war ihm ganz wichtig. Er hatte ja, es gehörte ihm, nicht ihm, sondern der Kirche in Rippich, das halbe Dorf von den Ländereien her. Da hatte er einen großen Kinderspielplatz aufgebaut und dann eben das evangelische Kinderspielplatz. Und dann genau gegenüber von der Schule, lasset die Kindlein zu mir kommen. Also es war provokant. Und seine Aktion dann mit der öffentlichen Verbrennung, er hatte ja da auch Plakate gemalt, deren Inhalt wir erst nach der Wende erfahren haben, weil die weggeräumt worden sind. Also das war ein Busfahrer, der versucht hat, sich um ihn zu kümmern, mit einer Decke drüber und so.
Was waren denn das für Plakate?
Das haben wir erst hinterher erfahren, die Jugend der DDR oder die Jugend klagt die DDR an wegen.
Das heißt also, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass die Selbsttötung politisch motiviert war.
Ja, das ist völlig zweifelsfrei. Und es ging ihm eben nicht schnell genug. Und er sagte, wir sind doch als Christen, Christus ist der Sieger, dann können wir uns nicht wie Verlierer behandeln lassen. Das ist theologisch auch sehr fragwürdig. Also zu sagen, ob das, und das ist natürlich auch kein Weg, kein Mensch würde jetzt proklamieren, verbrennt euch alle oder so. Das war sein Weg. Natürlich war das grausam. Es war lange überlegt, es war keine spontane Entscheidung. Und was man eben auch dann später versucht hat und was ich echt fies fand, zu sagen, die Kirche, speziell der stellvertretende Bischof damals, hätten ihn aus Rippicher wegzwingen wollen. Ich weiß, dass es da Gespräche gab, aber gerade dieser stellvertretende Bischof war ein absoluter Seelsorger, also ein ganz toller Mann. Es gab auch rechtlich nicht die Möglichkeit zu sagen, verschwinde hier. Ich weiß auch heute nicht, dass man mich zwangsversetzen. Das ist in der katholischen Kirche ganz anders. Also es stimmt einfach nicht.
Das war ja 1976. Ich glaube, das ist auch das Jahr der Biermann-Ausbürgerung.
Ja, ja.
Und also so ein Jahr, wo unheimlich viel passiert ist in der DDR und wo der Druck auch enorm zugenommen hat innerhalb der DDR auf Dissidenten, auf Systemkritik.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Ja, ja. Wie haben Sie denn das für sich empfunden?
Gemerkt habe ich es hier im normalen Alltag der Gemeinden. Ich habe ja damals gerade erst angefangen. Also 76, so die bin ich hier eingezogen. Wir hatten relativ schnell eine junge Gemeinde, also keine Massen, aber da waren eben nicht nur Kinder oder Jugendliche aus religiös gebundenen Familien dabei, sondern auch Kinder von, wo die Eltern einen Ausreiseantrag gestellt haben und die deshalb in die Gefahr gerieten, isoliert zu werden.
Das heißt, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit und Jugend, die Kirche als Zufluchtsort,
ja,
ne?
Sagen wir, unsere Türen stehen euch auf. Also wir sind offen für alles.
Mhm.
Nee, wir sind offen für alle, aber nicht für alles.
Okay.
Ja, das hat unser Bischof mal gesagt. Wobei sowas, wo man sich jetzt hätte wehren müssen, hatten wir hier eigentlich nicht.
Mhm.
Also es war für meinen Beruf eben eher normal.
Mhm.
Dass mein Telefon abgehört wurde, ja gut, das weiß man.
Wussten Sie das damals auch schon?
Ja, klar.
Mhm.
Ja,
das heißt also, vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen so aus dem Alltag einer Pastorin zu DDR-Zeiten. Sie hatten ja Ereignisse hier auszuhalten, die ja schon auch mit dem politischen Druck zusammenhingen.
Ja, es gab mehrere. Also als der Wehrkundeunterricht eingeführt wurde, das muss in dieser Zeit gewesen sein, da haben wir in der Petrikirche, die liegt direkt am Bahnhof und direkt am Eingang zum Bodetal. Und die war auch meist tagsüber geöffnet. Da hatten wir also eine kleine Ausstellung gemacht gegen diesen gegen die Einführung des Wehrkundeunterrichts und auch schon hingewiesen auf Umweltverschmutzung und so weiter. Aber was also ein wirklich ganz schlimmes Ereignis war, auch hier für die Gemeinden in Thale, ist 1980 passiert. Es gab in Thale zwei Jungen, die waren befreundet, Volker und Thomas. Volker war der Jüngere, der war 15 und Thomas war 16. Und die beiden hatten Blutsbrüderschaft geschlossen. Ich weiß nicht, ob es heute sowas noch gibt. Also,
die waren bei Ihnen in der Gemeinde?
Die waren bei uns in der Gemeinde. Die waren in dem Fall bei meinem Kollegen im Konfirmandenunterricht, auch die ein Jahr ältere Schwester von Volker. Und der ältere Thomas hat sich in seiner Herkunftsfamilie nicht wohlgefühlt, weil der war natürlich schwer in der Pubertät mit 16. Da passiert es schon, dass Jugendliche sich zu Hause nicht wohlfühlen. Jedenfalls hatte der Thomas deshalb beschlossen, er wolle von zu Hause abhauen in Westen. Das waren überhaupt keine politischen Gründe. Der wollte weg von zu Hause. Weiter nichts.
Und das war ein Kind.
Es waren Kinder. Und Volker natürlich, der Jüngere, gemäß Blutsbrüderschaft, das machen wir zusammen. Obwohl dessen Elternhaus in Ordnung war. Aber das muss man, kann man sich auch nachvollziehen, so sind die in dem Alter. Das hat ja auch was mit Spannung, mit Abenteuer, mit was auch immer zu tun. Also sie haben große rote Rucksäcke gehabt, da haben sie die wichtigsten Sachen hineingetan, die sie für wichtig erachteten. Unter anderem ihr Lieblingsspielzeug, ein Chemiebaukasten. Und dann sind sie los Richtung Wernigerode. Und ich weiß nicht, ob sie noch einen Ort nach Ilsenburg, wo auch immer.
Das war dann schon Grenzgebiet.
Das war dann, da fängt das Grenzgebiet dann an. Da ist die Grenzpolizei, war da schon unterwegs. Und die beiden Bengels sind ihnen aufgefallen. Also angesprochen, was machten ihr, was wollten ihr? Wir wollten abhauen. Das war natürlich auch, das war Dussel, das waren Kinder. Dann hat man die beiden nach Hause geschickt mit der Maßgabe, wehe, ihr macht das nochmal. Natürlich haben sie sich wieder verabredet, sind wieder los und sind die nach Magdeburg. Also sie sind irgendwo in einen Interzonenzug eingestiegen und haben sich in einer Toilette eingeschlossen. Auch das völlig bekloppt.
Weil auch naiv zu glauben, dass man damit dass durchkommt.
Dass man damit durchkommt, ist einfach dusselig. Dann natürlich sind die vorher mit Hunden da durchgegangen und haben die beiden Jungs da rausgeholt. Und nun hat man sie tatsächlich inhaftiert, mitgenommen, denn es waren Wiederholungstäter. Sie hatten es ja schon mal versucht. Aber was das Allerschärfste war, sie waren bewaffnet.
Wieso?
Mit dem Chemiebaukasten. Unglaublich.
Der wurde als Waffe gezählt.
Der wurde als Waffe gezählt. Völlig. Da fehlen dir die Worte.
Und den hatten sie im Prinzip ja eigentlich nur dabei, weil sie ihre Lieblingssachen
einpacken wollten. Weil sie ihre Lieblingsspielzeug mitnehmen wollten. Hm. Kinder, hm. Richtige Kinder. Hm. Und dann, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, also sie kamen dann tatsächlich ins Gefängnis und ich habe gedacht, mit Erwachsenen zusammen, aber das stimmt nicht. Hm. Sondern es war ein Jugendgefängnis. Ich wusste nicht zu diesem Zeitpunkt, dass es Jugendgefängnisse gab. Ich wusste, es gab Jugendwerkhöfe oder so, aber es war echt ein Gefängnis und da waren natürlich auch echte Kriminelle, also die gab es ja natürlich auch und entsprechend war der Umgang in diesem Jugendgefängnis und Volker war für sein Alter und für einen Jungen, es war ein schmächtiger Junge, er war Brillenträger, er hatte einen kleinen Sprachfehler, mit einem Wort, das war der geborene Loser. Der konnte sich nicht wehren, nicht gegen die Wachhabenden, das glaube ich nicht, sondern gegen die anderen. Und ich habe mal einen Beitrag im Fernsehen darüber gesehen, wie diese Jugendlichen miteinander umgegangen sind. Und dem war Volker jedenfalls nicht gewachsen. Er ist verurteilt worden zu einem Jahr Knast und der Thomas zu einem Jahr und 4 oder 6 Monaten oder wie auch immer. Mhm. Und Volker hat sich dann, so heißt es, im Gefängnis erhängt. Mein Kollege hat das nie geglaubt. Hat gesagt, die sind da ständig unter Beobachtung. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Umstände sind nie geklärt worden?
Die Umstände sind auch nach der Wende nicht geklärt worden.
Aber er ist zu Tode gekommen und er war 15 Jahre alt.
Und er war 15 Jahre alt. Und was dann eben noch besonders schlimm ist, er ist 2 Tage vor Pfingsten hier beerdigt worden. Pfingsten hätte er konfirmiert werden sollen. Zusammen mit seiner Schwester. Die ist dann 2 Tage später konfirmiert worden. Also weiß ich auch nicht, wie die Familie das durchgehalten hat.
Haben Sie die Familie betreut?
Ja, ich habe heute noch Kontakt zu der Mutter. Die Mutter lebt noch, die Schwester wohnt weit weg, zu der habe ich also gut wie keinen Kontakt. Und den Vater habe ich vor etlichen Jahren schon beerdigt. Die Beerdigung von dem Volker hat, sage Gott sei Dank, mein Kollege Schweidler gemacht, weil es dessen Konfirmanden waren. Also die gehörten in seinen Bereich. Ich weiß, dass der Thomas die Haft überlebt hat. Der ist dann auch mal bei den Eltern von dem Volker aufgetaucht. Und wie er irgendwelchen Journalisten erzählt hat, hat ihn das aus der Fassung gebracht, wie herzlich die ihn aufgenommen haben. Also die haben ihn umarmt. Da war kein Vorwurf, du hast unseren Jungen in den Tod getrieben oder hätten sie ja machen können. Mhm. Weil er war derjenige, der weg wollte. Mhm. Und er hat sich dann aber eben und hat gesagt, deshalb, das hat er nicht ausgehalten, dass die ihn so freundlich empfangen haben. Und er muss hier irgendwo noch im Harzkreis leben. 1980 war er 16, also
Ende 50. Da lebt
er noch. Ja. Er hat geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen, sodass er also auch so ohne weiteres nicht zu finden ist. Vor 2 Jahren waren Journalisten da vom Dreisat. Die haben ihn ausfindig gemacht irgendwie und konnten auch mit ihm sprechen, aber er ist nicht bereit, öffentlich irgendetwas zu... Also er kann bis heute darüber nicht reden. Hm. Und das muss man dann ja auch akzeptieren.
Können Sie sich erinnern, wie der Tod von Volker damals in der Gemeinde, also was das ausgelöst hat, hier auch in Thale? Ich glaube, Sie hatten mir mal erzählt, dass es auch... Die Schule durfte auch nicht zur Beerdigung und so.
Da also die haben tatsächlich die ganze Klasse zur Uhrzeit, wo die Beerdigung war, in die Schule bestellt und da festgehalten. Also nicht eingeschlossen, aber die hatten da zu sein. Und eine Mutter aus der Klasse wollte einen Kranz im Namen der Klasse oder auch in ihrem eigenen Namen aufs Grab legen. Das durfte sie nicht. Mhm. In der Trauerhalle war jemand, der... nicht mitgeschrieben, das hätte sich keiner getraut, mitgehört hat, vielleicht auch mit dem Aufnahmegerät, das weiß ich nicht, um zu gucken, was Erich Schweidler da sagt. Und also ich habe auf der Aula gesessen und geheult.
Erich Schweidler ist Ihr Pfarrerkollege, ne?
Das ist mein Pfarrerkollege, ja genau, der damals, wie gesagt, die Familie begleitet hat, aber ich kannte sie, wir haben ja ganz viel zusammen gemacht, ich kannte sie auch. Ich glaube, die Schwester war schon in der jungen Gemeinde und das war mein Part oder so. Wir haben in der Kirche, in der Petrikirche, Plakate angebracht, an der Orgelempore, wo du auch nicht so ohne weiteres rangekommen bist, mit den Daten, Unsere Gemeinden trauern um den Konfirmanden sowieso. Er ist aus dem Leben gegangen, weil, und dann noch ein Text von Gerhard Schöne, fällt ein Baum zu bohren, weinen die Blätter, was weiß ich, irgendwie sowas. Da sind wir natürlich auch angezählt worden, die hätten wir sofort da zu entfernen. Und irgendwann haben wir sie dann auch abgenommen, aber auch die sollten ja nicht für immer und ewig da hängen.
Aber Sie hatten das Bedürfnis, irgendwie auch darauf aufmerksam zu machen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten?
Ja, und ich habe ja auch noch was anderes gemacht. Ich habe einen Brief geschrieben, in dem ich meiner Verzweiflung, aber auch meiner Trauer und meinem Wutausdruck verliehen habe, indem ich das Ganze geschildert habe und habe diesen Brief verschickt an 90 Leute innerhalb der DDR. Bewusst nur innerhalb der DDR. Aber irgendwer, zwischen weiß ich auch wer, hat den in den Westen geschickt und der ist dann von der Frankfurter Rundschau oder von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, weiß ich nicht mehr, komplett veröffentlicht worden.
Der damals von Ursula Meckel formulierte Text lautete: Schon vor 100 Jahren haben Jungen versucht, das Elternhaus zu verlassen, wollten auf ein Schiff nach Amerika oder Ähnliches. Damals aber hat sie niemand zu Staatsverbrechern gestempelt und entsprechend behandelt. Wir sind betroffen darüber, wie bei uns Kinder kriminalisiert werden und einer Situation ausgesetzt, der sie nicht gewachsen sein können. Volker mit seinen erst 15 Jahren war noch ein Kind und im Strafvollzug unter Erwachsenen offenbar nicht gewachsen.
Und da habe ich dann hinterher in meinen Stasi-Akten gelesen, das war knapp unter 10 Jahren Knast wegen Verunglimpfung der DDR.
Wahnsinn.
Das habe ich nicht gewusst, habe ich auch nicht gewollt. Ich wollte einfach, dass darüber darf man nicht schweigen. Wir machen uns durch Schweigen mitschuldig.
Sie haben ja gesagt, Sie haben es erst nach der Wende erfahren. Aber es ist schon klar, dass Ihre Aktivitäten hier durch die Stasi begleitet worden sind, beziehungsweise überwacht worden sind.
Ja, also erstens hat man damit gerechnet in unserem Beruf und gesagt, natürlich hören die das Telefon ab und montags gibt es keine Post, weil die am Wochenende frei haben, diese kontrollieren. Das ist das eine. Zum anderen, ich wollte nicht, und so haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch gedacht, mich andauernd umsehen. Es ist der oder die. Oder, nein, es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Also kommst eh nicht drauf. Was das Schöne war, ich habe dann irgendwann beantragt, ich wollte es erst nicht und habe es dann doch gemacht, also die Akten. Ich hatte also zwei konkrete Spitzel. Der eine war ein Kleinkrimineller. Der hat im Knast gesessen. Den hat man früher entlassen mit der Auflage, er solle Kontakt zu mir finden und mich bespitzeln. Sowas ist bei einer Pastorin relativ einfach. Hm. Wenn du da hingehst und sagst, ich brauche jemanden zum Reden, fragst du nicht warum und zeig mir mal deine Taufurkunde oder so. Dann gab es einen zweiten Spitzel, das tat mir ein bisschen weh, weil ich den mochte. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Der hat es auch nicht aus Überzeugung gemacht, sondern eine oder zwei, das weiß ich nicht mehr, seiner Töchter saßen wegen versuchter Republikflucht im Knast. Und damit bist du erpressbar. Hm. Also ist einfach so. Trotzdem fand ich es natürlich doof. Ich konnte ihn dann auch nicht mehr fragen, weil als ich es erfahren habe, war er schon verstorben. Hm. Und ansonsten hat man in meinen Akten geschrieben, es sei ihnen leider nicht gelungen, aus den Reihen der Gemeinden jemanden zu finden, der bereit war, mich zu bespitzeln. Hm. Und kann ich sagen, schön. Hm. Also hätte ja auch anders sein können, aber ist einfach so. Hm. Hm. Insofern, wenn ich daran denke, was manche Leute erlebt haben, was der eigene Lebenspartner oder jemand aus dem Freundeskreis oder wie auch immer, das, sowas tut denn ja auch weh.
Das ist Ihnen erspart geblieben.
Das ist mir erspart geblieben, ja.
Hat das subtil vorhandene Wissen, dass man natürlich abgehört wird und dass die Stasi dabei ist, Sie haben ja auch gesagt, die saßen mit Sicherheit auch mit im Gottesdienst, hat Sie das in irgendeiner Form in Ihrer Arbeit als Seelsorgerin beeinflusst?
Ich denke, nein. Also wir haben das alle gewusst, die wir in dieser Ausbildung waren oder in diesem Beruf, das ist ja auch drüber gesprochen worden, auch untereinander. Das ging ja schon bei den Studenten los. Ich habe ja keinen Volksaufstand geplant. Ich habe nichts Illegales für meine Begriffe geplant. Ich wollte auch nicht abhauen. Und Also ich bin merkwürdigerweise davon ausgegangen, dass die mit der Technik noch nicht so weit waren oder ich so wichtig nicht war, dass die hier in meiner Wohnung irgendwo ein Mikro haben.
Aber Sie haben ja in Ihrer Gemeinde zum Beispiel, haben Sie ja vorhin auch gesagt, dass Sie auch offen sein wollten für Leute, die eben zum Beispiel die Ausreise beantragt hat. Das heißt also, wenn man diesen Leuten die Tür nicht zuschlägt, hat man sich auch schon in Augen der DDR-Staatssicherheit, man hatte sich positioniert. Das heißt also, man machte sich angreifbar beziehungsweise stand unter einem Generalverdacht.
Ja, das war so. Also damit konnte man auch leben. Man konnte auch damit leben, dass wir ja zum Beispiel Gehälter hatten, die also verglichen mit jemandem, der eine gleich lange Ausbildung hatte, einfach nur lächerlich waren. Und ich weiß, dass das auch letztlich ein Bonus war, dass sie gesagt haben, ey, dass Kirchenfremde auch gesagt haben, ihr steht ein für eure Überzeugung und nehmt dafür Nachteile in Kauf, das ehrt euch. Das hat uns auch Sympathie eingebracht, auch von Leuten, die, wie gesagt, mit Kirche hatten, die gar nicht am Hut. Also von den Ausreißern ja viele auch nicht, aber sie sind dann eben in der Gemeinde aufgenommen worden, soweit sie es dann wollten. Das hat sie kein Mensch gezwungen, sagt, wenn er hier zu unseren Zusammenkünften kommt, müsste er aber auch zum Gottesdienst kommen oder in die Kirche eintreten oder so. Das war ja nicht. Aber offen sein auch für Kontakte. Und für Ermutigung. Also Ermutigung ist für mich immer ein Stichwort. Also auch Ermutigung, Widerstand zu leisten.
Ja.
Aber wie gesagt, immer aus der Position heraus, ich kann für euch nicht sprechen. Ihr müsst eure Entscheidung treffen. Die kann ganz anders sein als meine.
Als sich im Herbst 1989 überall in der DDR Widerstand gegen die politischen Zustände formierte, gehörte Ursula Meckel in Thale zu den Unterstützern dieser Bewegung, die sich von Leipzig und anderen großen Städten aus auch in die Harzregion ausbreitete.
Das ging gar nicht von mir aus. Da gab es eine Gruppe, die gesagt hat, wir auch, 31. Oktober, da machen wir hier die erste Veranstaltung. Die Plakate, A4-Zettel mit einem Filzstift und was drauf, irgendwo hingeklebt. Die waren ja sofort wieder weg, hat man ja abgerissen. Und was machen wir? Ich habe mich dann natürlich damit reingehangen. Und wie gesagt, wenn jemand Schutz bietet, dann sind wir als Kirche, dass die werden nicht in die Kirche einmarschieren. Das werden sie sich nicht trauen. Und dann gab es auch vorher Gespräche mit der Stadt in dem Fall, wo die sagen, aber wehe, ihr verlasst die Kirche. Und ich sage, ich kann das nicht. Vorher sage ich, kann das nicht garantieren, wenn die Leute jetzt auf die Idee kommen und sagen, wir wollen wie in Leipzig, in Magdeburg, in Quedlinburg auf die Straße. Wo gehen wir dann lang? Und dann haben die uns zugesagt, okay, wir sichern das ab mit der Verkehrspolizei.
Ja.
Dass ihr da langlaufen könnt. Also nicht, um euch zu hindern, sondern um euch zu schützen.
Okay.
Eine klare Aussage. Und dann gab es ja, es war eben auch da so, obwohl die Zettel ganz schnell verschwunden waren, die Kirche war absolut voll, die Leute standen draußen. Irgendwer hat das auch nach draußen übertragen. Ich weiß wirklich nicht, wie die das gemacht haben. Und eine Tonbandaufnahme gemacht. Also von dieser ersten Veranstaltung gibt es einen Mitschnitt.
Die evangelischen Gemeinden unserer Stadt begrüße ich Sie zu einer Versammlung, die eigentlich nicht hierher in die Kirche, sondern ins Rathaus oder ins Clubhaus gehört. Weil es dort zur Zeit, und das betone ich, noch nicht möglich ist, haben wir unsere Kirchentüren weit geöffnet für alle, die in unserem Land bleiben und dort Veränderungen bewirken wollen.
Den kann man auf meiner Internetseite sich sogar anhören. Also da hörst du dann eben auch das, also wo es Beifall gab und sowas. Also jetzt tatsächlich mein Beitrag und dann verschiedene Leute vom neuen Forum, was wir wollen. Und dann eben immer wieder, wir hatten so eine, wir lagen kaputt geschnitten und da stand dann drauf keine Gewalt. Also das war ja der heiße Punkt, keine Gewalt. Und wir haben dann die Leute gefragt, wollt ihr, dass wir hier in der Kirche bleiben oder durch die Stadt ziehen? Das war natürlich eindeutig. Die wollten. Wir sind dann auf der verabredeten Route bewacht, von der Verkehrspolizei durch die Stadt marschiert, von der Kirche zum Rathaus. Das Rathaus ist eigentlich gleich nebenan, aber wir sind eben zurückgegangen. Und an einer Kreuzung stand auch so ein Verkehrspolizist und einer von den Demonstranten hat ihm eine brennende Kerze in die Hand gedrückt. Und das war so anrührend einfach, wie der dann hilflos, was er nur irgendwie, der hat sie letztlich behalten. Und er stand dann da, hatte auch ein bisschen gegrinst oder will ich mir das alles, weiß ich wirklich nicht mehr, aber er hat jedenfalls dann mit der Kerze da gestanden.
Also aus meiner Warte hat ja die Kirche doch eine große Rolle gespielt innerhalb der DDR-Opposition. Glauben Sie, dass es soweit, dass die DDR letztlich dann ja gefallen ist als Staat, hat das viel damit zu tun, dass die Kirche innerhalb der 4 Jahrzehnte, die die DDR bestanden hat, doch auch ein Ort des Widerstands war, auch wenn es subtiler Widerstand war?
Ich denke schon, dass das mit dazu gehört, dass die DDR dann letztlich zusammengebrochen ist. Es ist ein Faktor. Also die ganze weltpolitische Lage, die ganze Wirtschaft natürlich und was in Russland, also in der Sowjetunion passiert ist, spielt alles mit einer Rolle. Aber dass es die Kirche gab und wie es sie gab, und es war immer eine Gratwanderung. Also es gab auch Formulierungen, wir wollen Kirche im Sozialismus sein, nicht für den Sozialismus, aber immer, weil wir haben ja hier nun mal gelebt. Wir hatten aber immer, das war, glaube ich, auch ein Plus, die Kontakte nach draußen, also erstmal innerhalb der Kirchen. Aber zum Beispiel sogar nach Thale sind alle 2 Jahre Christen aus Amerika zum Besuch gekommen. Also dass wir zum Beispiel dann nach der Wende an vielen Stellen die Moderation der runden Tische übernommen haben, also wir als Hauptamtliche, ist ja kein Zufall. Und ich habe es ja hier auch gemacht, also nicht für die Stadt, das wollte ich auch nicht, aber eben für einen Landkreis. Und ich hatte das Vertrauen von allen, die da am Tisch saßen. Und das waren die Etablierten genauso wie die anderen, die mich als neutrale Person gesehen haben, die ich ja nicht war. Ich war ja gar nicht. Also ich habe mich natürlich bemüht, die Gesprächsführung normal, also neutral zu machen. So.
Da würde ich gerne noch mal zwischenfragen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass das für Sie auch was Wesentliches in Ihrem eigenen Wesen ist, dieses Anecken und auch der Ärger darüber, dass viele andere eben nicht anecken, also als sie noch in der DDR gelebt haben. Die Zeit 89, als dann man ja doch sehen konnte, dass sich dieser Funke von Leipzig aus und oder von Berlin aus, wie man es nimmt, sehr schnell verbreitet hat. Das muss doch für Sie Balsam auf ihrer Seele gewesen sein, zu sehen, dass dieser ja eigentlich für Sie grundlegende Ansatz in Ihrer Lebensphilosophie, dass der sich jetzt eben doch durchgesetzt hat? Oder muss man da einfach einen Gang rausnehmen und sagen, es war einfach nur, weil der Druck so hoch war, dass sich dieser Druck eben einfach Bahn gebrochen hat?
Also es war auf jeden Fall in der Zeit des Höhenflugs. Ich möchte das auch nicht missen. Also vor allen Dingen die ersten Wochen so auch hier auf den Straßen und wo auch was sich dann danach abspielt. Wir haben dann Arbeitsgruppen gegründet und ich durfte auf einmal, also nicht nur ich, sondern wir vom neuen Forum, das es gar nicht gab, wir hatten nicht mal Mitgliederlisten, das war alles völlig chaotisch. Wir durften auf einmal ins Gefängnis und zu den Sicherheitsberatungen der Polizei, also alles, was sonst voll war. Was mir und ich denke hoffentlich auch anderen sofort klar war, ein Höhenflug ist eine Momentaufnahme. Das wird so nicht bleiben. Und das erste Zurückholen in die Realität war dann wirklich die Märzwahl, wo eben die Bürgerrechtler wirklich so vernichtend wenig Stimmen gekriegt haben. Und mir und ich denke auch anderen war klar, wir als Kirche, wenn wir uns treu bleiben, wir werden ganz schnell wieder in der Minderheit sein, weil wir uns nicht auf die Seite der Etablierten stellen, sondern weil wir wieder hoffentlich die Aufgabe wahrnehmen, uns auf die Seite derer, die nun unter die Räder kommen, zu stellen. Hm. Erst noch mal ein Stück weit mitzuhelfen. Also es sind ja auch Leute aus meinem Berufsstand dann tatsächlich ganz in die Politik gegangen. Das wäre nie meine gewesen. Also ich war dann im Kreistag und nachdem ich nicht mehr offiziell im Dienst war, auch im Stadtrat bis zum letzten Jahr, aber immer parteilos. Solange wie es die noch gab, war ich die Vorsitzende vom Stasi-Überprüfungsausschuss. Da kam mir also auch dieses Vertrauen noch entgegen, dass ich als Pastorin auch mit diesen Leuten vernünftig und ehrlich, aber auch deutlich umgehen kann. Aber dass wir ganz schnell wieder, ja, was haben wir gesagt, erst hatten wir die Regierung gegen uns und nachher die Mehrheit des Volkes. Als das umkippte von dem, wir sind ein Volk, also von dem, wir sind das Volk, bis wir sind ein Volk. Hm. Und da spielten dann die inhaltlichen Dinge keine Rolle mehr. Das will ich auch gar nicht diffamieren.
Für mich war das Geteilte immer da. Ja? Hm. Aber Sie kennen ja auch noch diese Teilungssituation, als sie neu war. Das heißt, eigentlich müssten Sie ja schon der Generation angehören, die auch sagt, ein Glück, dass das vorbei ist.
Also dieses ein Glück, dass das vorbei ist, teile ich auf jeden Fall. Mhm. Also das ist völlig zweifellos. Aber ich weiß noch, dass ich am 9. November, da hatten wir hier einen Gemeindeabend drüben im Gemeindehaus. Ich bin dann nach Hause, mach's Fernseher an natürlich. Dann Schabowski, habe ich da gesessen und geheult, weil ich an die gedacht habe, für die es spät ist. Also die Oma, die gab's nicht mehr.
Ihre Oma?
Meine Oma, die war in der Zwischenzeit verstorben. Meine Lieblingstante auch. Der Kontakt zu Cousin und Cousine war abgebrochen, komplett weg. Wir waren zu jung.
Also die Familie, Sie haben darum getrauert, dass diese familiären Verhältnisse...
Das ist für ganz viele Menschen zu spät war, dass die das nicht mehr, dass meine Oma nicht mehr erlebt hat, dass sie ihre Tochter und ihre Enkelin umarmen konnte. Dieses, sag ja, es ist jetzt alles toll, aber es war eine Scheißzeit. Auch was da für Beziehungen kaputt gegangen sind, weil die, also ich habe dann irgendwann viele Jahre später den Kontakt mal wieder aufgenommen zu dieser Cousine, mit der ich in der Kinderzeit zusammen war. Es verband uns dann auch nicht mehr wirklich was. Ja. So und
also Sie meinten mit, wenn Sie weinen mussten am 9. November, dann auch um all die Leute, die jetzt nicht mit Ihnen verwandt sind, sondern die...
Schon die Verwandten. Also weil ich bin ja da, wie gesagt, in die ersten knapp vier Lebensjahre bin ich in West-Berlin groß geworden mit entsprechenden Kontakten untereinander. Also die Oma stammt aus einer Familie mit 8 Kindern, wie das damals so war. Das heißt, da gab es auch Familientreffen und die eine Schwester, da hatte der Schwager eine Kneipe, das war toll, weil da gab es so einen Automaten, wenn du da einen Groschen reingesteckt hast, kamen Erdnüsse raus. Und, also das sind so Kindheitserinnerungen, Silvesterfeiern, wo ein ganzer Saal voll war von Menschen. Das hatte ich ja dann nachher in Ost-Berlin alles nicht mehr, weil meine Mutter eher zurückgezogen gelebt hat und so.
Obwohl Sie so alt sind wie die DDR, hat die Tatsache, dass die DDR eben entstanden ist, also die deutsche Teilung, hat ja im Prinzip direkt in ihren Alltag reingeknallt.
Ja, und es gibt auch bestimmte Dinge, die ich fest geglaubt habe. Also zum Beispiel war ich ganz fest davon überzeugt, dass alle Nazis in Westdeutschland leben.
Komisch, das ging mir auch so. Ja.
Oder was ich auch geglaubt habe und was mich sehr beeindruckt hat, also die armen Arbeitslosen im Westen, die müssen Katzen- und Hundefutter essen, weil sie sich richtiges Essen nicht leisten können. Und was Spannendes ist mir noch passiert, es gibt ja im Internet die Möglichkeit, so zu gucken, wo sind meine Schulfreundinnen und Schulfreunde abgeblieben. Ich glaube, mein Bruder hat das gemacht, meine Halbschwester auch. Kannst du ja mal gucken. Und dann habe ich tatsächlich gefunden, die Heinrich-Hertz-Oberschule, also diese Mathe, Spezialklasse, das war 2013 oder 12. Vorher bin ich auch nicht auf die Idee gekommen. Aber dann habe ich auch, schreibst mal was rein. Und dann habe ich da also reingeschrieben, ach und übrigens, ich war da auch mal an der Schule und ich bin da wegen eines Aufsatzes rausgeflogen. Und das hat irgendjemand aus der Klasse gelesen und wusste dann natürlich, dass ich es bin. Und damit war ich auch erreichbar. Die hätten ja gar keine Chance gehabt, mich ausfindig zu machen. Erstmal hatte man damals ja nicht, hatte jeder, nicht jeder ein Telefon. Ich hatte geheiratet, also Namen geändert. Mhm. Die wussten auch nicht, dass ich Theologie studieren wollte. Das war ja in der Mathe-Schule noch gar kein Thema für mich. Also ich war...
Sie waren einfach weg für ihre Mitschüler.
Einfach komplett weg. Und dann war einer dabei, mit dem ich ein bisschen befreundet war. Also waren besonders schlauer. Da habe ich gedacht, aus dem ist bestimmt irgendwas geworden. Der muss Professor sein oder irgendwie sowas. Jetzt googelst du den mal. Und habe den tatsächlich gefunden in Marburg. Und jetzt weiß ich gar nicht, da habe ich ihm eine Mail geschickt, weil da eine Dienstadresse drin war über Professor Dingsbums oder so. Ich bin die und die. Und er hat dann tatsächlich sofort reagiert. Und diese Mathe-Spezialklasse, die haben es geschafft, über die Jahre hinweg, also von Anfang an, sich regelmäßig zu treffen. Die sind auch fast alle ursprünglich in Berlin geblieben. Aber nun hatten die mich wiedergefunden und haben mich eingeladen zu so einem Klassentreffen, also 2013.
Wahnsinn.
Das heißt, wir wären auf der Straße natürlich alle an uns vorbeigelatscht. Also da hätte keiner irgendwen erkannt. Und was mich da beeindruckt hat, weil ich auch nicht drüber nachgedacht hatte, das hat mit denen ja auch was gemacht.
Dass sie weg waren.
Dass da auf einmal jemand der Schule verwiesen wird. Also zum einen hat es mit auch Angst gemacht. Da waren ja auch oppositionelle Gedanken unter denen, vielleicht viel schwächer. Mhm. Aber natürlich waren die da in dem Alter. Und dann bin ich ja, ich war ja in der FDJ, aus der FDJ ausgeschlossen worden, weil die gesagt haben, wer so eine Aufsätze schreibt, die haben den ja auch nicht zu lesen gekriegt, der hat in der FDJ nichts mehr zu suchen. Und haben das zur Abstimmung gestellt. Und es war ein Einziger, nämlich der, mit dem ich so ein bisschen befreundet war. Die anderen haben alle dafür gestimmt, dass ich ausgeschlossen werde.
Obwohl sie den Inhalt des Aufsatzes eigentlich nicht kannten.
Den kannten sie nicht, da war ihnen neu gesagt worden, der ist ganz, ganz böse. Und der damalige Vorsitzende der FDJ, an den ich mich jetzt nach so vielen Jahren gar nicht mehr richtig erinnern konnte, der kam dann und bat mich um Vergebung.
Bei dem Klassentreffen?
Bei dem Klassentreffen, also wirklich um Vergebung. Das ist ja eigentlich ein frommes Wort. Also sonst sagst du ja, verzeihst du mir oder entschuldige bitte oder... Aber dezidiert Vergebung, weil er damals eben auch, wie bis auf einen alle anderen, für meinen Ausschluss gestimmt hatte. Also die ja auch instrumentalisiert worden sind und das nicht gemerkt haben damals. Weil die waren genauso jung wie ich. Mhm. Aber so dieses, dass ich mir das nicht klar gemacht habe, das macht auch mit denen was.
Ja.
Aber das war einfach überhaupt nicht innerhalb meiner Blickrichtung. Mhm. Da war ich einfach mit mir beschäftigt. Wie geht das jetzt weiter?
Ja, ja.
Was wird aus dir?
Na, und die Tatsache, dass sie es komplett hinter sich lassen wollten, war ja bestimmt auch ein Selbstschutz.
Ja, sicher, klar. Ja, ja.
Mal noch eine Frage. Der Glaube, den sie ja quasi nicht von Anfang an hatten, sondern ja, wenn man so will, in Klein-Schierstedt erworben hat
angefangen,
haben.
Angefangen, ja.
Hat der sie in irgendeiner Form in der DDR getragen?
Also das auf jeden Fall. Also dieses, wer sich auf Gott verlässt, braucht keine Angst vor Menschen zu haben oder so. Dieses. Und es gibt für mich ein herrliches Bild. Paulus, sagt Ihnen ja sicher was, der Apostel, der ja unter anderem auch im Gefängnis war und vermutlich auch die haben ja damals ihre Leute sogar im Gefängnis gefesselt. Und dann heißt es an einer Stelle in der Bibel da, er war da gefesselt in diesem Gefängnis und predigte frei das Evangelium. Das ist ein irres Bild. Also dann kann ich sagen, okay, ihr könnt mich hier in der DDR einsperren, das könnt ihr machen, das kann ich nicht verhindern. Aber ich kann trotzdem frei sein. Also dieses, das denke ich schon, hat mich durchgetragen auch. Und ich, ist einfach so. Hm. Ist sicherlich schlicht und theologisch vielleicht auch nicht ausreichend, aber
wenn es hilft.
Ja, ja, klar. Und was mich da aufrecht gehalten hat, war jetzt auch nicht der Gedanke, wenn es dir hier besonders schlecht geht, dann kriegst du am Ende einen Fensterplatz im Himmel. Das ist überhaupt nicht mein Gedanke. Also die Ewigkeit, die kann ich mir nicht vorstellen, die muss ich auch nicht beschreiben, die kann ich nicht beschreiben. Aber was ich hier auf Erden mit meinem Leben mache, das finde ich wichtig. Und wie gesagt, dieser Ansatz, Menschen anzunehmen, Menschen zum Widerstand zu ermutigen, das hat für mich auch ganz viel mit Glauben zu tun. Also auch dem Menschen was zuzutrauen, weil ich das ja auch selber erlebt habe, weil mein Pfarrer mir was zugetraut hat. Da habe ich es dann eben auch gekonnt. Ich brauche nicht nur ich, sondern jeder Mensch braucht andere, die ihn ermutigen.
Das war, als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe, herausgegeben vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. Autorin Ines Godatzka, Redaktion Christine von Bose und Ines Godatzka. Produktion Hard Worker Studios im Lichthaus Halle Saale. Produktionsleitung, Schnitt und Ton Julian Buch. Komposition und Piano des Titeltracks Frieden Julia Buch. Sprecher Peter Godatzka. Die Podcast-Reihe ist Teil des Projekts Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band, das aus Mitteln der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird. Die Interviews mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen entstanden mit finanzieller Unterstützung des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Johannes Beleites. Die verwendeten O-Töne von Personen der Zeitgeschichte hat das Bundesarchiv Berlin zur Verfügung gestellt. Alle Quellen wurden nach bestem Gewissen geprüft und gekennzeichnet. Bei berechtigten Ansprüchen am in diesem Podcast veröffentlichten Material wird gebeten, sich an die Herausgeber zu wenden. Titelbild: Collage von Nico Ludwig aus Böckwitz. Die in den Shownotes beigefügten Fotos haben die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus ihren Privatarchiven zur Verfügung gestellt.